Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und hier bei unserer allsamstäglichen Wochenzusammenfassung bei Le Menü begrüße ich natürlich wie immer den fantastischen Michael. Guten Morgen.
Das klingt ein bisschen immer wie beim Zirkus, ne? Guten Morgen. So, mein Publikum, verehrtes Publikum, es freut mich so sehr, Ihnen den Zirkusartisten Michael vorzustellen. Und da kommt jemand mit 300 Saitos so in den Raum gesprungen und da wäre ein Frisur. Und dann im Hintergrund die. Dann stehe ich da.
300 Salti, das will ich sehen, Michael. Das möchte ich bitte gerne auf unserem Twitch-Kanal sehen. Das will ich genau so erleben. Auf der EGX bitte, mit 300-fachem Rittberger gesprungen und gestreckt, landest du dann auf dem Sofa in Berlin.
Ja, oh geil. Also es ist auch direkt auf die Ankündigung. Und zwar wird es auf die EGX ein Podcast-Sofa geben. Ich glaube, das kann man jetzt schon so sagen. Das ist so relativ in trockenen Tüchern. Also ich werde da nicht nur auf Panels vertreten sein und hier und da bei der einen oder anderen Diskussion mitmachen, sondern ich werde auch ein Podcast-Sofa organisieren. Da stehen auch schon so ein paar Gäste fest. Die gebe ich dann, wenn das jetzt alles in trockenen Tüchern ist, dann auch bekannt und so. Ich organisiere mit auch vielleicht, das ist auch gerade in der Mache, den einen oder anderen Spielegast. Das ist also noch nicht alles so hundertprozentig spruchreich, aber es wird auf jeden Fall dieses Sofa geben. Das heißt also, am Samstag komme ich an und dieser komplette Samstag wird dafür programmiert sein. Und am Sonntag bin ich dann auf ein paar Panels und ihr könnt schon nächste Woche mit mehr Informationen dazu rechnen. Mhm. Und Samstag wird auch der Tag sein, wo wir abends was essen gehen und da sind Hörer natürlich absolut zu 200% willkommen. Also ich würde dann ganz gerne sowohl mit den Gästen, die ich im Cast habe, als auch mit den Hörern, die dann vor Ort sind in Berlin, dann ganz gerne zusammen was essen gehen. Wo genau, weiß ich noch nicht, ob es in der Messenähe sein wird oder so. Auf jeden Fall jetzt nicht allzu weit von den Messehallen weg, aber das steht auf jeden Fall fest. Also Samstag steht ganz im Zeichen des Croissants.
Genau. Das heißt, wenn ihr auf der EGX seid, das ist in der Station Berlin vom 1. bis zum 3. November, da waren wir ja letztes Jahr auch, da gibt es auch jetzt im Archiv freigeschaltet unsere Zusammenfassung von letzter Woche. Passt gut zusammen jetzt. Da könnt ihr mal nachhören, wie das letztes Jahr so war und ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst, wie sich die EGX jetzt weiterentwickelt. Wir waren ja letztes Jahr sehr angetan von dieser kleinen Gamescom, die sehr viel kuscheliger und sehr viel familiärer noch daherkam. Und ich bin sehr gespannt, ob sie dieses Gefühl beibehalten können. Auf jeden Fall kuschelig wird es aber auf deinem Podcast-Sofa. Das heißt, man kann dir quasi live beim Podcasten zuschauen. Du wirst dann dort wahrscheinlich auch dann direkt gleich ein bisschen schneiden und produzieren. Wir müssen mal gucken, ob jetzt alle Inhalte dann so direkt dann rausgeballert werden oder ob wir da eine Zusammenfassung machen. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie die Aufnahmen funktionieren, ob das von der Lautstärke passt. Aber vor Ort wird es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, dir dabei zuzuschauen. Und hoffentlich dann ja auch zuzuhören. Also, dass da Mikros oder sowas, Lautsprecher dann auch entsprechend übertragen werden, dass man deine Gäste und dich dann auch hört. Also, genau. Komm vorbei.
Also, wir werden, wenn das alles gut hinhaut mit der Aufnahme, ne? Also, ich werde mir da auch noch irgendwie so eine Havarielösung überlegen, dass ich dann auch noch Sachen vielleicht vor den Tisch stelle oder so. Aber ich möchte ganz gerne, dass wir die Folgen auch einzeln normal regulär aufnehmen und die werden dann auch normal regulär gesendet. Das ist zumindest unser Plan.
Genau.
Und wenn das alles gut hinhaut und wenn das mit der Technik alles klappt, dann wird dann das Zeug, das wir dann dort aufnehmen, auch live gestreamt auf dem Kanal der EGX, aber sehr natürlich. Also das ist dann so, dass die das dann mit in ihrem Messeprogramm aufnehmen. Das haben die letztes Jahr auch schon gemacht, dass die da so 3-4 Bühnen hatten. Und dort die Panels gestreamt haben, das ist diesmal auch so geplant.
Nee, letztes Jahr leider nicht. Letztes Jahr war das zu kurzfristig, da gab es keine Streams leider. Das war ja immer die Frage dann auch. Ja. Letztes Jahr war ich ja auch bei Panels dabei und da war leider kein Stream, keine Kamera vor Ort. Aber dieses Jahr haben sie gesagt, werden sie sich das fest vornehmen.
Ja. Okay, stimmt. Okay, also das ist zumindest in der Planung. Also es ist so ein bisschen, es ist auf jeden Fall relativ klar, dass wir das, was ich dort aufnehme, senden hier im normalen Programm. Das ist auf jeden Fall, also ihr werdet dann die Woche darauf alle Folgen hören, die ich dort aufnehme. Also Mikro und so nehme ich mit. Aber der Optimalfall ist, dass es halt irgendwie parallel auch gescreent wird und für Leute, die dann einfach Zeit haben und Bock haben, sich das anzugucken, können sich diesen Stream ansehen. Aber das ist, das sage ich jetzt halt nicht mit meinen Worten, sondern das kommt drauf an, ob das jetzt organisatorisch auch hinhaut. Davon gehe ich aus, weil die EJX, das sind schon cool, gut organisierte Leute. Aber man weiß ja nie. Also es kann ja sein, dass irgendwo vielleicht noch umgeplant werden muss und dann ist doch eine Kamera zu wenig. Man weiß es nicht. Also genau. Das werden wir dann vor Ort sehen.
Wunderbar. Also kommt vorbei und am 2.11., auch wenn ihr nicht auf der EGX seid, gibt es dann abends das Community-Treffen. Da schaut ihr dann bei uns im Discord, Twitch, Facebook und Co. vorbei. Twitter natürlich auch. Da werden wir dann das Datum nochmal genau bekannt geben und die Uhrzeit und natürlich auch die Location. Ich bin leider nicht vor Ort dieses Jahr in Berlin, weil ich da beruflich und privat anderweitig unterwegs bin. Also ich komme erst wieder am 2. hier nach Freiburg zurück und dann lohnt sich's auch nicht mehr, dann nochmal abends hochzufahren, nur für den 3. Da ist Berlin dann doch ein bisschen zu weit weg. Also wünsche ich euch und dir da auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin aber auch unterwegs und zwar auf der Spielemesse. Da könnt ihr mich dann auch treffen und zwar eine Woche vorher am 25. Oktober. Da ist das große Community-Treffen aller Brettspiel-Blogger, aller YouTuberinnen und Co. Das heißt, kommt da auf jeden Fall vorbei am 25. Oktober in Essen, falls ihr dort seid. Da würden wir kein extra Community-Treffen nochmal machen. Ich denke, dass die Leute, die sich irgendwie für Brettspiele interessieren, dann auch auf der Messe sind. Wenn jetzt aber der Bedarf ganz, ganz groß ist, dann sagt mir mal Bescheid, ob wir dann vielleicht am Mittwochabend oder so in der Gegend auch mal einfach ein Community-Treffen machen. Also ich bin jetzt ab dem 23. Oktober in Essen. Wenn da der Bedarf ist, dann machen wir das natürlich auch gerne. Am Mittwochabend hätte ich zum Beispiel noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr da Lust habt, dann schreibt uns auf @insertmoin oder @manuspielt oder bei uns auf dem Discord. Falls wir da so auf ein spontanes Ad-Hoc-Community-Treffen organisieren sollen, dann sehr gerne. Gut, so viel zu der Orga-Geschichte. Podcast-Sofa ist ein gutes Stichwort. Wer sagt, Berlin ist mir zu weit weg, aber ich bin eher in der Hamburger Gegend, der kann uns dann ein paar Tage später in Hamburg auch auf dem Podcast-Sofa sehen. Wir packen das Podcast-Sofa von der EGX dann direkt in den Laster, fahren weiter nach Hamburg und packen es dort dann wieder aus. Das wird so eine kleine Tradition, unser Podcast-Sofa. Das hat aber auf der Play angefangen letztes Jahr. Die Play ist ein Festival für ja so ein bisschen alternative Videospielkultur. Play 19 am 14. bis 17. November. Da werden wir dieses Jahr dann beide auch vor Ort sein. Ich war da letztes Jahr ja alleine, weil der Daniel kurz vorher dann, hat er eigentlich auch geplant, da mitzukommen. Hat er dann vorher kurz hier seine Karriere beendet, kurz davor. Aber dieses Jahr kommst du mit und ich freue mich sehr drauf. Wir werden da auch einen Workshop machen für Podcast-Neulinge, wo wir dann den Leuten, die sich da angemeldet haben, ein bisschen so Einblicke geben, wie produziert man einen Podcast, wie macht man ein tägliches Podcast-Projekt, wie funktioniert es überhaupt mit dem ganzen Schnitt und Aufnahme und so. Also richtet sich jetzt eher an Neulinge, aber wir werden dort auch ein Podcast-Sofa machen, so wie du das jetzt auf der EGX machst und dort interessante Gäste einfach vors Mikro holen. Und zusammen mit Ottnina werde ich auch die Party-Show moderieren. Da gibt es so einen kleinen Play-Award und zusammen mit Nina, da freue ich mich sehr drauf, werden wir dann so diese, ja, an dem einen Abend die Award-Show zusammen moderieren. Also kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr da in Hamburg seid, 14. bis 17. November. So viel Möglichkeiten. Ja. In ganz Deutschland sind wir unterwegs. Also von daher freue ich mich sehr, euch kennenzulernen und euch zu treffen. Dann kommen wir doch mal zur Wochenzusammenfassung. Am Montag ging's los mit unserer Folge der Woche, die ihr jetzt dann auch morgen in voller Länge hört, nämlich Ghost Recon Breakpoint und warum das für uns so eine große oder herbe Enttäuschung geworden ist. Zusammen mit Dimitri von der GameStar und Matthias, der für Spieletipps und für Zeit Online und so schreibt, habe ich das mal so ein bisschen auseinandergepflückt, was bei Ghost Recon Breakpoint falsch gelaufen ist, in Anführungszeichen. Und dabei sind es gar nicht so sehr die spielerischen Elemente, die uns dann da so gestört haben, sondern wirklich auch auf so einer, wenn man so einen Schritt zurückgeht und das mal beobachtet, wie sich halt so AAA und Games as a Service weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Und wir sind da so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass es so ein, ja, gerade so den Zenit überschreitet. Also wenn man sich Anthem anschaut, Fallout 76 und Ghost Recon Breakpoint, dann hat man so den Eindruck, ich glaube, dass die großen Studios es jetzt auch gemerkt haben, dass sie da vielleicht ein bisschen zu weit gegangen sind. Und wenn man sich auf die nächsten Releases mal anschaut, was da so kommt, da kommen sehr viele wieder klassische Singleplayer-Spiele, so Sachen wie Death Stranding oder zum Beispiel auch das Fallen Order, was ja auch von EA ist, was so komplett ohne Lootboxen auskommt. Also das war so ein bisschen unser Schlüsselmoment, zu sagen, vielleicht war Ghost Recon Breakpoint jetzt rückblickend so der Punkt, an dem wir gesagt haben, da haben sich diese Games as a Service und die Lootbox und diese Gier nach noch mehr die Spieler zu fesseln vielleicht so ein bisschen überholt.
Die Gier!
Ja, die Gier.
Aber ja, ich hasse Service Games. Hab ich das schon mal gesagt? Ich hasse Service Games. Also ich meine, es muss Spiele für jede Sorte von Spieler geben. Es gibt Spieler, die finden das cool. Ich gönne denen den Spaß, aber ich sage jetzt nicht, dass Service Games nicht existieren dürfen oder so.
Es gibt ja auch gute Service Games. Also man kann so eine Mechanik doch auch sehr gut umsetzen und da einen Benefit für die Spieler und Spielerinnen generieren.
Doch, das glaube ich schon. Das glaube ich nicht. ich wirklich, das ist für mich, ich hasse es. Also ich kann es, müssen wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen. Ich flippe aus. Service Games für mich die Antithese von Spaß. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwie Spaß mitzuhaben. Ich habe es mit Destiny ja wirklich auch versucht. Das ist ja im Kern auch ein geiler Shooter, aber diese ganze Kack-Grind-Mechanik da drauf und dieses blöde Aufleveln und so. Es gibt ja auch Spiele dieser Art, die ohne den ganzen großen Service-Charakter auskommen, wie Borderlands oder so, die ja auch in sich geschlossen funktionieren. Deswegen liegt es auch jetzt nicht unbedingt an den Aufrüstmechaniken und so. Aber furchtbar. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich gönne allen Leuten, die Spaß mit Breakpoint haben, finde ich okay. Also es gibt auch Leute, die trotz entgegen der Kritiken, eigentlich sehr viele Leute, weil das ja sich verkauft wie geschnitten Brot. Ja, es
verkauft sich super.
Ja. Ich glaube schon, dass man da auch Spaß mit haben kann, aber für mich ist das ich habe schon wirklich 2-3 Mal mit so Service Games versucht irgendwie und gedacht, naja, das so ab und zu mal zu zocken ist bestimmt cool, aber mich nervt es nur ab. Also es ist überhaupt nicht meine Art von Spiel.
Ist dann vielleicht Applicate eher was für dich? Da gibt es nämlich klassische Spiele, also ganz ohne In-App-Purchases, ohne Free-to-Play-Mechaniken, aber halt dafür im Abo. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen oder etwas ausführlicher sogar hier bei Le Menu. Und ich habe dann gemerkt, oh, ich spiele gerade relativ viel in Apple Arcade. Das wäre doch eigentlich ein super Thema für unser Le Snack-Format. Und habe dann den Thorsten mir geschnappt und habe gesagt, such dir mal die 3 Lieblingsspiele aus Apple Arcade aus. Ich mache das auch und dann machen wir einen Le Snack, wo wir unsere Top 6 Picks aus der Apple Arcade Universum sozusagen raussuchen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Waren sehr schöne Sachen dabei. Also wir haben, glaube ich, es geschafft, 6 Perlen da rauszusuchen, die euch dann da präsentiert werden in einer Sammelfolge Le Snack. Das war am Dienstag.
Mhm. Interessant. Ja, ich weiß nicht, Apple Arcade, ich hab keinen
iPhone. Genau, stimmt. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Ja, aber du hast mich vorhin angesprochen zu einem Spiel, ob ich das schon kenne. Und dann habe ich dir gleich gesagt, nee, kenne ich nicht, aber schaue ich mir sofort an. Das habe ich nämlich gesehen, ist bei Apple Arcade dabei. Also das ist tatsächlich wirklich interessant, dass Spiele, die jetzt eben halt auch für Konsole, für Switch und Co. rauskommen oder bei Epic, dann da wirklich auch mobile-exklusiv bei Apple Arcade landen. Das ist echt spannend.
Das ist interessant, cool.
Also werde ich mir mal anschauen, wenn du da dir das auch anschaust. So einen Limbo-artigen Nachfolger, gell?
Ja, du hast den Namen. Du hoffst, dass ich jetzt den Namen droppe, ne?
Ja, weil ich ihn nicht mehr weiß.
Weil sie so geschickt hinmoderiert, ja, dieses Spiel, dieses. Jetzt habe ich dich in der Hand.
Das hieß irgendwie.
Das heißt Steda.
Steda. Ich habe... Ja, aber das ist auch so eine Sache, die der Thorsten und ich gemerkt haben, wenn man Apple Arcade hat, dann hat man so viele, man hat ja irgendwie, man müllt sich das iPhone komplett mit Spielen zu, weil es einfach geht, weißt du? Es ist wie so ein Selbstbedienungsbuffet, wo man dann sagt, all you can eat, und dann schaufelt man sich alles drauf und dann sitzt man da vor seinem Teller und denkt sich, oh, hätte ich mich doch nur auf die Frühlingstaschen beschränkt, diese gebratenen Nudeln und den Reis und die Krupczuk, das esse ich doch eh nicht mehr. Und so ein bisschen das Gefühl ist bei Apple Arcade da, oder die Gefahr ist da, dass man sich so alles drauflädt und sich nicht richtig an was in Ruhe anschaut. Und deswegen habe ich gedacht, dann mache ich auf jeden Fall einen Snack, weil dann zwinge ich mich quasi selber, mich auf 3 zu beschränken.
Du, das wird auch passieren. Ja. Aber das ist doch schon mal PS Plus schon fast passiert, obwohl da gar nicht so viele Titel waren. Aber die Leute waren halt dann mit, wenn da kein AAA-Titel dabei war, war dann sofort die Enttäuschung groß. Wie? Da ist kein Uncharted oder The Order mit dabei. Also diese kleinen Indie-Dinger, das ist doch, dafür zahle ich noch nicht das Geld. Und das ist halt, klar, es ist, Spielgeschmäcker sind halt verschieden und so, aber das wird jetzt mit Apple, also mit Apple Arcade und mit, das ist auch jetzt schon bei Xbox Live, wie heißt es? Game Pass ist doch jetzt genau dasselbe. Also viele Leute beschweren sich, weil das sind 100 Spiele stehen zur Auswahl. Und es gibt immer noch Menschen, zumindest in meinem Umfeld, die sagen, ich habe nicht genug zu spielen. Das ist genau das, wie mit Netflix. Also kennst du Menschen, die sagen...
Bei mir ist das Problem eher andersrum. Ich finde gar nicht so sehr, dass sich die Leute beschweren darüber, dass es nicht genügend wäre, sondern dass man so übersättigt dann fast schon ist, dass man so eine Auswahl hat, dass man sagt, ah, dann weiß ich auch nicht, was ich spielen soll, dann spielt man alles nur so ein bisschen und kommt in kein Spiel so richtig rein.
Das ist dieses, also gibt's einen Namen für dieses psychologische Phänomen, man ist dann halt quasi überfordert und das ist eben halt genau das, was bei Netflix passiert. Ich höre von ganz vielen Leuten, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil ganz viele haben ja Netflix und viele benutzen es und deswegen glaube ich, dass man das als Vergleich ranziehen kann. Netflix, da gibt's so unendlich viel auf Netflix. So viel Zeug. Also es ist unmöglich, das alles zu sehen. Und es ist für jeden Geschmack was dabei. Und der Algorithmus sucht dir auch Sachen raus. Und es gibt eine Suche, da kannst du einfach ein Stichwort eingeben. Du findest so viel Zeug. Und das ist eine Mischung aus Blockbuster, Indie, internationalen Kino. Da gibt's Trickfilme drauf, da gibt's Realfilme drauf, da gibt's Anime drauf. Es gibt alles Mögliche auf Netflix. Also man kann, da ist garantiert irgendwo immer was dabei, was einem irgendwie gefällt. Man muss nur gucken. Aber trotzdem höre ich von ganz vielen Leuten, oh, das ist ja alles ganz schön langweilig und ganz schön blöd von der Qualität. Und dann frage ich mich, und es ist vor allen Dingen zu wenig. Und ich frage mich, wie kann das zu wenig sein? Mhm. Also, es kann, also für mich ist es ein Riesen, also ich habe eine Liste und diese Liste ist schon viel zu lang. Ich komme gar nicht hinterher, diese Liste zu gucken. Und selbst wenn mir eine Serie nicht gefällt, ich breche Sachen natürlich auch ab, wenn sie mir nicht gefallen, dann gibt's 325 Alternativen. Und deswegen verstehe ich diese Aussage nicht. Das ist langweilig im Sinne von, da gibt es kein Angebot.
Nee, das ist eher die Fear of Missing Out, was Thorsten und ich festgestellt haben, dass man ein Spiel spielt und dann währenddessen anfängt zu denken, weil das Tutorial vielleicht ein bisschen lahm ist, fängt man an zu denken, oh, das gibt doch auch noch die anderen, vielleicht soll ich mir das lieber anschauen, vielleicht wäre das andere Spiel, was ich mir gerade runtergeladen habe, ja besser gewesen. Dann fängt man das an und denkt sich, ach, nee, das ist auch nichts, ich fange das nächste an und dann hat man irgendwie eine Stunde rum und hat keins richtig gespielt. Also diese Angst, was zu verpassen, ist tatsächlich sehr groß bei solchen Abo-Modellen, ja. Ja, dann ging es mobile-mäßig weiter. Also ausführlich hört ihr das dann in der Dienstagsfolge bei Lisnack zu den besten Spielen von Apple Arcade. Am Mittwoch ging es dann weiter mit Mario Kart Tour. Da wollte ich unbedingt eine Folge zu machen, weil mich das so bitter enttäuscht hat auch. Und trotzdem spiele ich es aber sehr viel. Das ist so ein bisschen diese Perfidität der, gibt's das Wort? Perfidität?
Nein,
das perfide daran, an diesem Geschäftsmodell von Nintendo, dass es halt eine geliebte Marke ist und eine Mario Kart Formel, die man ja eigentlich nicht so wirklich kaputt machen kann, dachte ich immer. Ja, sie haben es 8-mal geschafft, eigentlich das gleiche Spiel zu machen mit so ganz minimalen Veränderungen und jedes Mal habe ich wieder Riesenspaß an Mario Kart gehabt und jetzt kam Mario Kart Tour und das ist tatsächlich das erste Mario Kart, was ich so richtig, richtig doof finde. Es ist halt total angepasst auf die Mobile-Generation, du kannst es hochkant spielen mit einem Daumen, du hast keine gute Steuerung, das Spiel steuert sich quasi von alleine, alles was Mario Kart ausmacht, also so perfekt grinden, richtig gute Zeiten rausfahren, gezielt irgendwie andere Spieler auszunocken, das ist alles weg, das ist alles runtergedampft, das Ding fährt eigentlich auf Autopilot und das Schlimmste daran ist, dass du würdest es hassen, wenn du spielen würdest, es hat so ein unfassbar bescheuertes Monetarisierungssystem, was dann auch die ganze Rennmechanik kaputt macht. Ja, weil du fährst dann immer auf Punkte und du musst nicht mal Erster werden, um irgendwie Punkte zu sammeln. Du kannst auch Fünfter werden und kriegst trotzdem irgendwie 4-Sterne-Wertungen. Kannst dir 1000 von Autos irgendwie einzeln freikaufen. Fahrer musst du dir nicht erspielen, sondern mit so Lootboxen öffnen. Es ist einfach nur furchtbar. Und da mussten wir eine Folge zu machen, die als Warnung raus über den Äther geht.
Das klingt scheiße. Ich habe mir das auch gar nicht angeguckt. Ich würde es mir auch nicht angucken. Also ich habe nicht mein Ding. Also ich liebe Mario Kart, aber was ich davon gesehen habe, das muss ich, glaube ich, nicht spielen.
Nee, echt nicht gut. Wenn ihr es nochmal genau hören wollt, warum nicht oder warum man es dann halt dort trotzdem immer wieder gerne in die, nicht gerne, sondern trotzdem immer wieder in die Hand nimmt, das hört ihr in der Folge am Mittwoch. Da war der Tobi Feltin von der GamePro zu Gast. Und rennspielmäßig weiter ging es dann am Donnerstag. Da habe ich seinen Kollegen Robin Rüther eingeladen von der GameStar. Der hat dort Grid getestet. Das ist das neue Rennspiel von Codemasters. Und das ist tatsächlich dagegen sehr, sehr bodenständig, sehr normal, sehr solide. Und das war eigentlich auch schon so unsere größte Kritik. Also das Spiel kam, glaube ich, ein bisschen schlechter weg, als es eigentlich ist bei uns im Cast, weil wir auf einem hohen Niveau dann doch irgendwie ernüchtert waren von diesem Spiel. Also Grid soll ja so ein Reboot sein der Codemasters Rennserie. Das ist ja eigentlich Grid 4, wenn man so mal die Serie mitzählt, aber den Namen haben sie jetzt halt einfach wieder so weggelassen, die Zahlen meine ich. Das heißt einfach nur Grid. Und es ist einfach wirklich nur ein Gitter an Rennevents. Und dann wählt man halt ein Rennevent aus, wird ins Rennen geschmissen, fährt ein paar Runden und das war's. Es hat eine gute Arcade-Mischung aus Arcade und Simulation. Also er tendiert eher in die Richtung Arcade-Rennen. Kann man natürlich auch ein bisschen schwerer stellen. Hat schöne Strecken, hat ein paar nette Autos, hat irgendwie coole Grafik und so weiter. Und ja, es ist eigentlich ein gutes Spiel. Aber wir waren dann so nach 20 Minuten im Cast so, ja, was sollen wir denn dazu noch sagen? Man fährt halt im Kreis mit hübschen Autos, sieht gut aus, aber irgendwie fehlt was. Und Grid-Fans haben uns dann ja auch wirklich dann Kritiken geschrieben, also haben auf Facebook und so dann kommentiert oder auch auf unserem Discord und haben gesagt, so schlecht, wie ihr tut, ist das Spiel gar nicht. Und das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Also es kommt vielleicht ein Ticken zu schlecht weg, aber es macht halt wirklich nichts Besonderes. Es hat keine großen neuen Ideen. Es hat irgendwie keine außergewöhnliche Dinge, über die man groß reden kann, wie es jetzt zum Beispiel Forza Horizon oder so gemacht hat, ja, wo man irgendwie dann auch verschiedene Rennevents hat oder Wreckfest zum Beispiel, ja. Wreckfest hat so coole Ideen, da fährst du dann auch mal ein Rennen mit irgendwie so Traktoren, ja, mit so Rasenmähern und so weiter und hast halt so Destruction Derby Geschichten dabei, da kann man irgendwie auch deutlich mehr erzählen. Bei Grid waren wir einfach nur so ein bisschen ernüchtert, es ist einfach nur ein solides Rennspiel und ja, halt für PlayStation Leute, die keine Xbox haben, ist es glaube ich auf jeden Fall ein Blick wert. Ansonsten würde ich aber trotzdem sagen, nehmt lieber Forza oder Forza Horizon.
Übersättigung. Zu viele Rennspiele.
Ja, vielleicht. Ich weiß auch nicht.
Ja, also, sind wir doch mal ehrlich, es gibt, das ist, Grid macht doch eigentlich alles richtig. Ich habe aber auch von vielen Leuten gehört, dass denen das nicht genug ist. Aber Grid ist doch, guck mal, wenn dir Gran Turismo zu arcadig ist und wenn dir Assetto Corsa zu realistisch ist, du aber irgendwas in der Mitte spielen willst, wo jetzt nicht gleichzeitig die Autos explodieren und 300 Seiten schlagen, spiel
dann,
Grid.
Dann ist es ja auch genau richtig, aber dann, was soll man denn da noch groß zu erzählen? Dann gesagt, also ich meine, das ist halt mit einem Satz gesagt, es ist ein gutes Motorsport-Rennspiel. Es ist ein gutes, arcadiges Motorsport-Rennspiel, was halt.
Ja, aber deswegen.
Es ist ja gut, ja. Es ist ja auch ein solider 70er-Titel in den Wertungen. Es ist ja auch so gut gewesen, dass ich das als Teil meiner Gamescom-Jury haben wir das ja auch ausgezeichnet auf der Gamescom als das beste Rennspiel der Gamescom. Also von daher, ich finde es ja gar nicht so schlecht. Ich finde es ja voll gut. Aber es ist halt nicht so gut, dass man da irgendwie lang lobende Worte drüber verlieren kann. Ganz anders als jetzt zum Beispiel bei Concrete Genie, was du am Freitag besprochen hast mit der AK. Da kann man halt auch mal ein bisschen mehr drüber reden, weil das macht halt auch mal ein paar Dinge. Es fasst Themen an, die man halt vielleicht so noch nicht gesehen hat.
Ja. Wow, was für eine Überleitung.
Micha, kleiner Tipp, wenn ich eine gute Überleitung mache, dann musst du es nicht erwähnen, dass ich eine Überleitung gemacht habe.
Doch.
Nein, das macht die ganze Überleitung kaputt.
Nee, das war nichts für ich war jetzt gerade bei dem Rennspiel war, deswegen war ich mir, mein Gehirn muss jetzt erstmal schalten. Moment, Concrete Genie.
Alle Hörerinnen und Hörer haben mit der Zunge geschnalzt. Wow, Manus Moderatoren-Skills. Wie geil der von, guck mal hier, ich bin von Apple Arcade über Mobile verbunden zu Mario Kart und dann Rennspiel Grid und dann sage ich außergewöhnliches Spiel und dann bin ich auf einmal beim Freitag bei Concrete Genie und dann kommt der Micha und sagt, geile Überleitung.
Aber ich habe ja nicht mein iPhone, also ich habe also deswegen hat es ja da auch schon nicht funktioniert. Egal, Concrete Genie, also das habe ich zusammen mit der Ann-Kathrin von GamePro besprochen, die schon war schon ein bisschen länger nicht mehr bei uns zu Gast, was schade ist, weil das ein super Gast ist. Und sie und ich, wir haben beide über Concrete Genie gesprochen, das ist ein PS4-exklusives Spiel und das ist so diese Sorte Spiel, die Sony manchmal so am Ende von der Konsolengeneration raushaut. Also so
still und heimlich, genau.
Ja, diese heimlichen Kleinode, künstlerisch angehaucht, ambitionierte Ideen, so ein bisschen andersartig, auch nicht unbedingt darauf abgezielt, jetzt irgendwie so die Blockbuster-Kohle abzugreifen, sondern es geht halt wirklich da eher um so kleine Prestige-Projekte vielleicht auch und das ist sehr, sehr schön. Also ich finde, solche Sachen kommen immer, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass sowas mit Puppeteer bei PS3 zum Beispiel am Ende kam, das ist eines der besten Spiele, finde ich, die es überhaupt für die Konsole gab und auch so Sachen wie Tearaway zum Beispiel, die dann am Ende der Vita-Zeit irgendwie kam und so. Also es gibt immer wieder so Sachen, wo du sagst, wow, cool, dass das existiert und dass Sony das finanziert hat. Und Concrete Genie ist genau diese Sparte. Also wer diese Sorte Spiele mag, der muss das unbedingt spielen, weil da geht's um einen Jungen, der, ich will den Plot gar nicht so sehr vorwegnehmen, aber das ist einfach ein Typ, der mit einem Trauma arbeiten muss. Also der hat Sachen erlebt, die nicht so angenehm sind, und der hat auch mit anderen Jugendlichen zu tun, die alle ebenso ihr Päckchen zu tragen haben. Und dieses Spiel zeigt und illustriert, dass man sich mit Kreativität sehr davon nicht befreien kann, aber es verarbeiten kann. Also, dass man diese Gefühle irgendwie in Bilder umsetzen kann und so. Und Concrete Genie ist mechanisch gesehen eine Mischung aus einem Third-Person-Spiel mit Platforming-Elementen. Also Platforming im Sinne von so, ich sag mal,
ja, rumhüpfen schon, natürlich, ja.
Ja, also klar, so im, schon Uncharted-Style ein bisschen. Also nicht ganz so wendig und nicht ganz so waghalsig. Also man muss ja jetzt nicht über riesige Abgründe und so. Aber das ist, man kann so auf, das spielt alles in einer Hafenstadt, die ziemlich runtergekommen ist. Man klettert dort auf Dächern herum und über so ein paar andere Sachen. Und also über urbane Elemente. Und
mich hat stellenweise auch so ein bisschen an Jet Set Radio erinnert, wenn man dann nachher mit diesem Pinsel so rumgleitet und so. Das ist schon
genau, sehr cool. Also beim Stichwort Pinsel, da ist das so, das ist die zweite Mechanik, du malst viel, und das ist wirklich auch ein Malmodus im Spiel. Der ist jetzt nicht so, dass du da jetzt einfach jeden Strich komplett alleine machen kannst. Das sind schon vordefinierte Elemente, die du aus einer Toolbox rauswählst, aber es fühlt sich trotzdem ganz gut wie Zeichnen an, weil du dazu den PS4-Controller mit der Bewegungssteuerung benutzt. Wir erinnern uns, das vergisst man gerne, aber das Ding hat ja auch eine Gyrosteuerung, das nicht sehr viele Spiele benutzen, bis auf so Sony-Sachen halt wieder. Also das letzte größere Spiel, das das benutzt hat, war zum Beispiel Gravity Rush 2, wo man halt so auch seinen Charakter durch die Gegend bewegen konnte, weil die ja schwerelos sein konnte. Da hat das ja auch gut gepasst. Aber ansonsten ist es ja so ein Feature, das jetzt bei der PS4 jetzt nicht unbedingt so oft verwendet wird. Und das benutze ich jetzt zum Malen, und das fühlt sich erstaunlich gut an. Also hätte ich nicht gedacht, dass man, wo man ja den Pinsel nicht normal hält wie einen Stift, dass man, oder wie ein Pinsel hält man ja schon ein bisschen anders, dass man das trotzdem so gut mit einem Pad machen kann, dass es sich so natürlich anfühlt, das ist schon ziemlich gut gelungen. Und das Geile ist, dass diese Zeichnung, es geht halt darum, dass es um eine Bewältigung geht und dass das Zeichnen diesen Jungen auch befreit, so wie Kunst Menschen auch befreien kann, weil sie dort ihre Emotionen, ihre Gefühle, ihre Erfahrungen reintun, und all das, was er da zeichnet, wird lebendig. Und da ist die Magie. Also du hast, er stellt sich in seiner Fantasie solche Genies vor.
Also daher kommt der Name. So liebe Monster.
Ja. Genau, das sind so richtig niedliche, liebe Monster. Die sind fucking hässlich, aber total süß. und das
so
passt.
So wie du, Micha. Ja, das ist ja so schön. Danke dir für dieses schöne Kompliment.
Was wollte ich sagen?
Die sind hässlich, aber total süß und konkret, weil man sie eben graffiti-mäßig nicht nur in seinem Malblock malt, sondern ja, eben vor allem genau auf die Wände. Und da wolltest du, glaube ich, weitermachen.
Wie du mich, du Moderationsmeister, wie du mich ablenkst. Das wird lebendig. Und es ist so, dass du manchmal so Meisterzeichnungen machen musst oder Meisterbilder erstellen musst, um in Gebieten weiterzukommen. Das sind quasi Ortsrätsel oder du musst Aufgaben erfüllen. Genies haben auch bestimmte Bedürfnisse. Also es gibt Genies, die haben so Eigenschaften, dass sie zum Beispiel über Elektrizität verfügen. Da kannst du diesen Genie dann dort an dieser Stelle platzieren. Und sie können sich nur in Wänden bewegen. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Zeldas Link Between Worlds heißt es,
glaube ich. Also nur auf dieser 2D-Ebene. Genau.
Und sie folgen dir auch nur so lange, wie das natürlich für sie physisch nach diesem Gesetz möglich ist. Das heißt, sie können nicht von einem Haus zum anderen springen, sondern nur, wenn es dazwischen halt auch eine Mauer oder so gibt, wo sie halt umherwandern können. Und du musst dafür sorgen, dass du diese Genies mitnimmst. Die haben aber alle auch unterschiedliche Fähigkeiten. Also einer hat zum Beispiel Elektrizität. Damit kannst du Lichter einschalten, und das ist ein zentrales Spielelement, weil du versuchen musst, dieses dreckige Hafenstadtviertel wieder zu beleben. Das bedeutet also, ne, je mehr Lampen du einschaltest, desto lebendiger und schöner wird das Ganze. Und wie diese Landschaften, die du erstellst, dann lebendig werden und anfangen sich zu bewegen. Und dann es bleibt dann auch nicht wirklich zweidimensional, sondern die Kamera fährt dann so da rein, dass Elemente so rauspoppen, als würdest du jetzt so eine 3D-Brille aufhaben. Geil. Es ist egal. Und es ist ein berührendes, richtig gutes Spiel, was auch vom Stil her interessant ist, weil es eine Stop-Motion-Technik hat.
Zumindest optisch, ja.
Also. Zumindest optisch, ne? Klar, es sind natürlich 3D-Figuren, aber es ist so, es imitiert im Grunde genommen Filme wie Isle of Dogs zum Beispiel, ja, oder
die ganze Aardman-Company-Geschichte, also Wallace and Gromit und Chicken Run und so. Wenn ihr den Stil mögt, gerade die Gesichter, müsst ihr mal drauf achten. Das ist so ein ganz kleines Detail auch nur, aber also die Bewegungen der Figuren sind gar nicht so stockig, aber gerade wenn sie reden und die Gesichter, dann merkt man das total. Wenn man diesen Look mag, ist man da sofort verliebt. Und auch die ganzen Farben, also ich meine, das leuchtet und strahlt dieses Spiel ja auch in dieser Hafenstadt, also ich finde es total umwerfend optisch.
Ja, es ist ein tolles Spiel. Also wir waren nur des Lobes, wir haben da gesessen und über eine Stunde geschwärmt und auch zu Recht. Also das ist eins der schönsten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen ist. Ich würde nicht mal sagen, dass es spielmechanisch jetzt eins der anspruchsvollsten ist. Darum geht es gar nicht. Also es ist kein Spiel, es ist kein besonders herausforderndes Spiel, es ist nicht schwer, ist jetzt nicht, es ist ein Erlebnis. Also es ist ein Erlebnis-Game, was auch, also es hat auch faire Rücksetzpunkte und alles. Es ist jetzt kein Spiel, das man kauft, weil man jetzt zum Beispiel Character-Action-Games spielen will und mein Bauch pinselt sich damit, dass man auf einer höchsten Schwierigkeitsstufe eine 30er-Kombo gemacht hat und das mit einer Hand. Also die Sorte Spiel ist es nicht. Sondern es ist halt wirklich ein Erlebnis-Game, aber eins der schönsten. Ist auch nicht teuer. Also es kostet irgendwie 25 Euro oder so. Ich würde sagen, No-Brainer.
Ja, und es hat auch als Bonus sogar noch ein paar kleine VR-Goodies dabei. Die habe ich in unserer Preview-Folge, die ich aus Berlin gemacht habe, da habe ich mir das ja auch schon mal angeschaut. Da gibt's auch ein Entwickler-Interview dazu. Da habe ich die auch so ein bisschen gefragt, wie das ganze Thema Mobbing, wie sie damit rangegangen sind und so, wie das in das Spiel integriert ist, was sie für eine Art von Spiel machen wollten und wie man mit so Themen dann eben auch umgeht. Das könnt ihr auch noch mal nachhören im Archiv, dieses Preview. Und da habe ich auch so ein bisschen über diese VR-Geschichten schon gesprochen. Das gehört nicht wirklich zum Spiel dazu, aber halt Elemente aus dem Spiel werden noch mal als separater VR-Modus präsentiert. Das ist dann wie so ein Zen-Garten, wo man dann selber malen kann in 3D und das ist wirklich ein Erlebnis. Also wenn ihr PSVR habt, dann schaut euch das auch mal noch an. Das ist jetzt, bringt zur Story des Spiels jetzt nichts, aber man kriegt so ein bisschen eben so ein nochmal so visuelles Goodie. Ja? Man steht da wirklich in so einer Landschaft und malt dann um sich herum in 3D. Das ist schon sehr cool.
Ja, mich hat's jetzt ehrlich gesagt nicht so umgehauen, dieser VR-Modus. Da war ich habe ernsthaft gedacht, das wäre auch ein VR-Spiel. Ist aber ein normales 3D-Spiel, kann man also ohne Brille auch spielen. Es ist aber tatsächlich, es ist nett, dass diese Goodies-Sachen drin sind, aber muss ehrlich sagen, dass diese niedrige Auflösung tut dem jetzt nicht unbedingt gut. Also wenn man das Hauptspiel jetzt dann ein paar Stunden lang so normal auf dem Fernseher gespielt hat und dann kommt man, quasi zurück, ist es dann ja nicht unbedingt so ein guter Sprung. Also weiß nicht. Also es geht. Es ist aber nett, dass es da ist. Also man kann sich da auf jeden Fall mit dem Spiel noch ein bisschen beschäftigen, wenn man die Story durchgespielt
hat. Nee, es ist halt einfach wirklich ein Goodie. Es ist halt einfach dabei, obwohl es gar nicht sein müsste. Sie hatten halt einfach Lust, da noch in VR ein bisschen rum zu experimentieren. Gut, dann kommen wir mal zur Vorschau für nächste Woche. Wir werden auf jeden Fall eine News-Folge machen. Der Robin und ich haben uns schon einen Termin. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein neues News-Format geben mit Neuigkeiten. Le Buffet steht auch wieder an. Der Attila und ich werden uns die Spiele im Oktober vornehmen, die bei Le Buffet dann immer im Programm sind. Also alles bei Xbox Games with Gold, PlayStation Plus und Co. Und es gibt noch ein kleines Goodie für euch, eine kleine Überraschung, die ich jetzt hier an der Stelle auch schon mal anteasern kann. Und zwar wird's am Mittwoch, da fängt ja die Spielemesse an. Ja? Da fahre ich also nach Essen zur Brettspielmesse. Und das ist ja so ein bisschen wie Weihnachten, Geburtstag und alles gemeinsam für mich. Ja? Einer der wichtigsten Tage des Jahres, die Fahrt nach Essen zur Spielemesse. Und da habe ich mir gedacht, welche Folge würde denn da besser passen, als wenn wir unseren alten, geschätzten Kollegen Daniel diesen Tag geben, dass er ein Spiel besprechen kann, was nichts mit Brettspielen zu tun hat. Und er hat sich sehr geehrt gefühlt von diesem Geschenk. Unser geschätzter Ex-Kollege Daniel wird am Mittwoch eine Folge machen. Exklusiv mal wieder, weil er hatte es versprochen der Community auch, als er noch hier war, dass es auf jeden Fall einen Nachschlag geben wird zu Red Dead Redemption 2, weil wir beide haben ja einfach keine Ahnung, was gute Spiele sind. Wir haben beide Red Dead Redemption 2 nicht zu Ende gespielt. Das wird uns für immer vorgeworfen werden und deswegen haben wir ja nochmal zum Glück den Glücksgriff gelandet und Daniel und Tobias, also Turbo, unser Twitch-Streamer und unser Freund und Community-Mitglied Turbo, die zwei sind ja absolute Western-Konnoisseure. Das heißt, die werden den Nachschlag besprechen. Das heißt, eine Spoiler-Folge zu Red Dead Redemption 2 mit allen Wendungen, mit allen Story-Details, mit einem unglaublich aufwendigen Schnitt. Also Daniel hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen. Tobias hat die ganzen Schnipsel rausgesucht. Es wird ganz, ganz viele Einspieler in der Folge geben mit Zitaten, mit Musik. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Am Mittwoch Nachschlag Red Dead Redemption 2 mit Daniel. Da freue ich mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch.
Ja, ja, sehr, sehr cool. Also ich habe von Western und von Red Dead Redemption null Ahnung. Mhm. Deswegen perfekt. Ich hoffe, es kommt auch jetzt, also für mich jetzt persönlich, dass danach nicht nochmal ein neues Western-Spiel kommt. Nicht, dass ich Western-Spiele nicht mag. Ich habe nur einfach keine Ahnung. Ich sitze dann da und denke, ja, also da kann jetzt, also es war eigentlich alternativlos, ja. Also es musste Daniel machen. Das geht gar nicht anders. Deswegen freue ich mich sehr, dass er da nochmal für diese Folge nochmal zurückkommt.
Ja. Freut mich sehr. Am Freitag oder am Donnerstag, Freitag müssen wir mal gucken. Ich bin da dann ja dann unterwegs. Also wir werden ja vor Ort dann auch streamen von der Spielemesse ab Donnerstag. Da weiß ich jetzt allerdings noch nicht genau, wie das abläuft. Also ob wir dann da quasi wie podcasten und so eine Art Tageszusammenfassung machen, ob wir da irgendwie Brettspiele spielen, das müssen wir dann vor Ort noch mal ein bisschen planen. Es wird aber auf jeden Fall natürlich Podcasts geben von der Spielemesse. Da weiß ich aber noch nicht, wie die zeitlich dann hinhauen, wann die dann ausgestrahlt werden, ob dann noch in der Woche oder in der Woche drauf. Auf jeden Fall wird es aber gerade, ich spiele gerade ein Spiel, was noch unter NDA steht, ein großes Rollenspiel, was jetzt demnächst erscheint, und das Embargo läuft dann demnächst auch aus, also darauf dürft ihr euch auch freuen, da habe ich jetzt sehr viel Zeit investiert und da kann ich aber leider den Namen noch nicht zu sagen. Und Micha, was steht bei dir an nächste Woche? Hast du schon eine grobe Idee, grobes Thema?
Ein Spiel, über das ich nicht reden darf.
Auch, ja.
Ja. Das wird auf jeden Fall, das fange ich nächste Woche an, habe ich noch nicht gespielt, aber die Leute, die jetzt vielleicht in der Industrie sind, wissen jetzt wahrscheinlich so ungefähr, da bin ich mal gespannt. Ein anderes Spiel, über das ich reden darf, ist Medieval, das ist die Neuauflage von dem PlayStation 1 Klassiker, das werde ich demnächst auf jeden Fall spielen. Dann habe ich auf der Liste Trails of Cold Steel 3, aber das ist ein längerfristiges Projekt. Ein Trails of Cold Steel, das sind schon etwas größere Sachen, das werde ich irgendwann im November besprechen. Und dann kommt jetzt bald noch Destiny Connect raus, auch so ein Rollenspiel, das mich interessiert. Auch so ein kleines japanisches Ding. Und das Dela hatten wir gerade angesprochen, das würde ich ganz gerne zocken. Da habe ich Bock drauf. Und eigentlich bestimmt tausend Sachen, die ich hier vergesse. Ja, also ich habe mir zum Beispiel auch dieses Monkey King Spiel gekauft. Das ist so ein Spiel aus China. Es kommen nicht so viele Spiele aus China zu uns, vor allen Dingen, weil halt aus historischen Gründen gibt's halt einfach nicht so viele chinesische Produktionen, weil die erst relativ spät Konsolen auf dem Markt haben. Und da ist jetzt ein Jump'n'Run rausgekommen über THQ Nordic, die haben lizenziert. So eine Plattform, das basiert auf einem Jackie Chan Film, der eigentlich schon 5 Jahre alt ist. Das fand ich aber irgendwie ziemlich interessant. Das gucke ich mir zum Beispiel auch an.
Cool. Du, mir wird hier gerade so ein Telegramm reingereicht. 13 Hörer haben gefragt, was denn mit Hidden Gems los ist, wann es da mal wieder weitergeht. Gibt es da schon neue Ideen, Pläne?
Ja, das haben Björn und ich so auf dem Schirm, aber es hat sich jetzt leider für uns beide leider gerade kein Zeitfenster ergeben, wo wir beide gleichzeitig Zeit haben. Mhm. Was ein bisschen auch an der Vororganisation mit der Messe liegt und Beruf und so. Haben wir aber auf jeden Fall auf dem Schirm. Also es wird, wir machen da in den nächsten Wochen weiter. Ich hoffe vor der EJX, dass wir vor der EJX mal eine Folge machen.
Sehr schön. Gut. Das war's mit uns hier bei Le Menü. Und wenn ihr sagt, boah, ich will unbedingt, also ihr zwei seid mir ja relativ egal, aber ich will unbedingt den Daniel hören, dann schaut mal vorbei bei steadyhq.com/insertmoin. Dann könnt ihr am Mittwoch auch den Nachschlag holen. Ihr bekommt dann nämlich auch sofort Zugriff auf alle Folgen, die zukünftig kommen, und natürlich auch auf alle Folgen, die bereits veröffentlicht worden sind. Für 5 € im Monat könnt ihr euch da dein Abo klicken. Und wie gesagt, ihr bekommt dann Zugriff auf alle Folgen, die dann schon da im Archiv auch gelistet sind. Und natürlich auch für die Mittwochsfolge zu Red Dead Redemption 2. Oder ihr sagt, hey, ich will eh nur die Brettspielfolgen hören, dann könnt ihr auch auf patreon.com/insertmoin vorbeischauen. Da gibt's auch einen Special Pledge nur für die Brettspielfolgen. Da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen. Wer erstmal reinschnuppern möchte, gibt's auf jeden Fall Gelegenheit dazu. Und schaut bei twitch.tv/insertmoin vorbei. Der Turbo, der dann ja auch Red Dead Redemption jetzt bespricht mit dem Daniel, der streamt es nämlich dort gerade. Also wenn ihr sagt, ich habe noch nie von diesem Spiel gehört, was ist das überhaupt? Auf unserem Twitch-Kanal wird es gerade fleißig gestreamt. Und wenn einer sich mit Red Dead Redemption auskennt, dann ist es Tobias. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ihr könnt den alles fragen. Der der weiß auswendig, wo welche Blumen wachsen in diesem gottverlassenen Gebiet. Also von daher, schaut doch dort mal vorbei, würden wir uns sehr freuen. Und dann kann ich euch nur viel Spaß wünschen mit der Folge morgen, mit der Folge der Woche. Und dann hören wir uns hoffentlich ab Montag hier wieder bei Insert Moin. Dir noch einen wunderschönen Samstag, Micha. Bis bald.
Dankeschön, euch auch. Bis dann. Tschüss.